Es handelt sich um Veröffentlichungen iranischer Online-Medien, die wir lediglich übersetzt haben. Dies soll eine Möglichkeit der freien Willensbildung darstellen. Mehr über uns erfahrt ihr auf Über uns. Dorzece PL. In seinem neuesten Buch Imperialna Europa, Niemiecki Plane Podboju i Reorganizacji Europy 1871-1945, synthetisiert Herr Adam Wilomski das deutsche geopolitische und wirtschaftliche Denken in diesem Zeitraum. Hat die Mehrheit der deutschen Eliten tatsächlich eine imperialistische Vision für ihr Land artikuliert und gefordert? Professor Adam Wilomski. Ja, das imperialistische Denken ist charakteristisch für das deutsche Verständnis von internationaler Politik. Es geht auf die deutsche Geschichte zurück. Im 19. Jahrhundert formten sich die Deutschen als Föderation verschiedener deutschsprachiger Stämme und hätten unter normalen Umständen wahrscheinlich die Idee einer nationalen Monarchie und später eines Nationalstaates entwickelt, wie es in Frankreich, England, Kastilien, Spanien, Ungarn oder Polen der Fall war. Doch im Jahr 962 ergriff Otto I. die vakante Kaiserkrone und begeisterte die deutschen Feudalherren und Ritter mit der Idee, dass die kaiserliche Macht die ganze Welt umspannt, er persönlich der Herrscher des Universums ist und die Fürsten und Ritter auf der ganzen Welt ihm untertan sein werden. Daher fanden weiterhin Expeditionen nach Rom statt, um den Papst seinem Willen zu unterwerfen und Überfälle auf Nachbarn, um über sie zu herrschen. Dieser imperiale Pathos verließ die Deutschen trotz des fortschreitenden tatsächlichen Zerfalls des Staates in feudale und halbunabhängige Gebiete nicht. Die zivilisatorische Kluft zu den anderen europäischen Ländern manifestierte sich während der Renaissance, als alle Völker sich um Dynastien und Herrscher versammelten, um eine nationale Monarchie aus ethnischen Gruppen mit ähnlicher Sprache, Kultur und Geschichte zu schaffen. Die Deutschen dachten jedoch überhaupt nicht daran und führten große Diskussionen darüber, ob ihr Kaiser die gesamte christliche Welt regiert oder auch über die Heiden herrscht. Indem sie sich auf die Illusion des universellen Reiches konzentrierten, schufen sie keinen Nationalstaat. Luthers Aufstand spaltete sie konfessionell und die Vereinigung erfolgte erst im Jahr 1871. Doch das Deutsche Reich von Bismarck wurde nicht als Nationalstaat anerkannt, da außerhalb seiner Grenzen Millionen von Deutschen in Österreich, den Sudeten, an der Ostsee, in der Bukowina und sogar in Siebenbürgen lebten. Die Gründung eines Nationalstaates erforderte die Vereinigung der Hälfte Europas. Dieses Thema griffen die Befürworter einer solchen Vereinigung Deutschlands und der Hälfte Europas gleichzeitig auf, die Pangermanen. Aus diesem Strom entstand auch Adolf Hitler und der Nationalsozialismus. Obwohl es auf den ersten Blick seltsam klingen mag, war Hitler ein Befürworter eines vereinten Europas, aber unter deutscher Führung. Die offizielle Rechtsdoktrin des Dritten Reiches besagte, dass das Volk, das über ganz Europa verstreut ist, souverän ist, nicht nur die deutschen Bürger. Natürlich wollten nicht alle Deutschen den Ersten und Zweiten Weltkrieg auslösen. Die Sozialdemokraten wollten dies mit Hilfe einer kosmopolitischen Doktrin erreichen, waren aber in der Minderheit. Die traditionellen Eliten, deren Vertreter oft den Zusatz von vor ihrem Namen trugen, drängten jahrzehntelang auf einen solchen Krieg, indem sie an die Stärke der deutschen Waffen nach den Siegen über Österreich 1866 und Frankreich 1870 glaubten und die Niederlage von 1918 als feindlichen Dolchstoß gegen die Armee durch Kommunisten und Juden betrachteten. Aus diesen traditionellen Eliten und der chauvinistischen Intelligenz rekrutierten sich die imperialistischen Führer und Ideologen, die ich in meinem Buch beschrei.